Der Bier und Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo, liebe Beyond Sports Hörer. Habt ihr euch schon einmal gefragt, wer eigentlich die hochmodernen Sportgeräte entwickelt, mit denen unsere Athletinnen und Athleten Höchstleistungen erbringen? In dieser spannenden Episode gibt es die Antwort, denn wir werfen gemeinsam mit Michael Nitsch, dem Geschäftsführer des Instituts für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, kurz FES, einen Blick hinter die Kulissen. Michael gibt uns spannende Einblicke in die Aufgaben und Visionen des Sportinstituts.
Wir sprechen über die Entwicklung innovativer Sportgeräte, die enge Zusammenarbeit mit Athleten und der Politik sowie die entscheidende Rolle, die das FES bei den Erfolgen deutscher Sportler spielt. Wie entstehen Hightech-Lösungen für den Spitzensport und welche Herausforderungen bringt diese Arbeit mit sich? Freut euch auf eine Folge voller faszinierender Einblicke in die Technologie und der Wissenschaft, die hinter sportlichen Spitzenleistungen steckt. Wir wünschen viel Spaß bei dieser Folge.
Servus Michael, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Ja, vielen Dank. Viele Grüße aus der Berliner Ecke.
Ja, viele Grüße zurück aus dem Stuttgarter Podcast Studio. Schön, dass du jetzt hier heute bei der neuen Special Folge am Start bist. Und wir starten in die Special Folge mit dem Namensorakel. Du darfst uns verraten, für was dein Name Michael steht.
Genau, also wie ich es ja euch auch gerade gesagt habe, sei es nochmal laut gesagt, mir hat jetzt ChatGPT ein bisschen geholfen, moderne Technik im Büro. Obwohl das M hatte ich selber, da habe ich gleich mutig hingeschrieben. Also ist eine Eigenschaft, wo ich glaube, dass die mich doch irgendwie auszeichnet. Integrativ fürs I, ich krieg's glaube ich ganz gut hin. Also mir wurde früher auch mal mangelnde diplomatische Geschick abgesprochen. Aber das kann auch sein, dass es darauf zurückzuführen ist, dass ich manchmal Positionen, die ich für richtig halte, auch relativ hart verteidigen kann. Aber integrativ, ich glaube, ich führe Leute zusammen, die manchmal nicht miteinander reden wollen. Das ist bei 100 Mitarbeitern im FES meinetwegen auch manchmal nötig, nicht oft. Aber auch gerade so der Bereich Sport, Politik, Verwaltung, da braucht man ja öfter mal größere Gruppen, die sich an einen Tisch setzen. Beim C, glaube ich, habe mir einfach mal cool gegönnt. weil wir hatten in letzter Zeit auch manchmal aufregende Situationen beim Haushalt zum Beispiel, wenn man also sich ums Geld kümmern muss für 100 Leute, da muss man einfach auch cool bleiben. Beim H habe ich mir ein hartnäckig gegönnt. Also wenn ich von euch was wollte, ihr könntet sicher sein, dass ich da dranbleiben würde. Ich gehe einfach davon aus, kenne ich von mir selber, dass man auch manchmal etwas vergisst. Ist gar nicht böse gemeint, wenn man etwas nicht tut, sondern da muss man einfach hartnäckig sein, einfach dranbleiben, damit derjenige, den man erreichen will, auch antworten kann.
So wie wir, um dich hier für den Podcast zu gewinnen. Da waren wir auch hartnäckig.
Aber harmlos. Also, das fand ich sympathisch und war gut. Dann A, authentisch, weil ich glaube, ich versuche mich nicht groß zu verstellen. Also es gibt ja so, ja, vielleicht auch in Berlin, so, man hat ja so die Ost-West-Schiene, also wo Leute so versuchen, in bestimmten Situationen ihr Berlinisch wegzulassen oder so. Die Arbeit mache ich mir einfach gar nicht. Ich hoffe dann einfach, dass der Inhalt des Satzes vernünftig ist und nicht der Dialekt. Eben doch ehrlich, das ist jetzt passt dazu, also man kriegt in der Regel von mir einen ehrlichen Feedback. Und ein wichtiger Punkt ist der letzte, und zwar lernbereit. Ich glaube, uns ist es gut im FES gelungen, ein Klima zu erzeugen, wo für alle klar wird, außerhalb und innerhalb des Hauses, dass also immer angefangen bei sich selber, also diese Lernbereitschaft muss vorhanden sein, soll auch heißen, Lernbereitschaft kann man ja auch übersetzen in Selbstkritik. Also wir glauben persönlich, dass wir relativ hart mit uns ins Gericht gehen, auch innerhalb des Instituts. Also Ronny, mein Stellvertreter, der sitzt mir gegenüber und er hat lange Zeit den Radsport geleitet, ich den Bobsport, also zwei richtig große Verbände, wo oft die Luft gebrannt hat und gleichzeitig dann auch oft und viel gewonnen wurde, manchmal auch verloren. Da ist die Lernbereitschaft einfach total wichtig, dass man das Visier hochklappt und sich ordentlich die Meinung sagt und am Ende Lösungen findet, die dann für unser Haus besser sind als vorher.
Ja, das war doch direkt mal zu Beginn in deinen Worten formuliert ein cooler Start in die Podcast-Folge. Würdest du auch sagen, dass gerade dieses Attribut Lernbereitschaft vielleicht auch essentiell ist für den Job, den du ausübst, weil du bist ja auch schon ziemlich lange da, werden wir später auch nochmal drüber reden. Aber Lernbereitschaft, ist das so ein Begriff, wo du sagen kannst, der hat dich auch geprägt?
Also bestimmt, also zum Beispiel, mir fiel auch das einfach an, wenn man mal aufs Studium zurückgeht, es gibt ja Leute, die sind richtig schlau, ja, so richtig so, ja, wo ich auch neidisch werde. Zu denen gehört zum Beispiel nicht, also ich musste immer viel lernen, viel versuchen, Dinge zu verstehen, auch bei Technik, technische Mechanik, Mathematik, Physik, das fand ich nie lustig, wenn auch interessant. Jetzt in meinem neuen Job, da ist ja auch, das ist ja ein echtes Thema in Deutschland, also da liest man ja häufig mal was, wenn Ingenieure zu Chefs werden oder Leitern werden. Management ist da vorher nicht, naja, in einem Projekt dann schon, aber Menschenführung von großen, von vielen Menschen gleichzeitig mit ihren großen und kleinen Sorgen, das lernt man ja nicht. Mhm. Ja, oder Umgang mit dem politischen Raum oder wie geht man mit Mitarbeitern des Bundesinnenministeriums um? Ich bin da nicht groß geworden, also ich wusste am Anfang nicht, was die von mir hören wollen. Aber genau, aber das kann man lernen, wenn man möchte, weil ich habe auch immer den Eindruck, wenn man ehrlich auf Leute zugeht und die merken, man verarscht sie nicht, man spricht das an, was einem wirklich wichtig ist. Und dann bekommt man noch gute Antworten zurück und ich glaube, da bleibt dann auch ab und zu was bei mir hängen und dadurch komme ich irgendwie auch, aber immer unterstützt mit den Leuten, die meine Lehrstellen ausfüllen. Also das ist ja ganz einfach so, ja. Also wer ist schon allein perfekt? Da freue ich mich also auch sehr drüber, über die Leute, die um mich rum sind, die häufig auch komplett anders sind als ich, aber zum Glück, weil sonst wär's, sonst hätten wir alle die gleichen Lehrstellen, dann würden wir echte Fehler machen. Und insofern, ja, Lernbereitschaft ist nicht der Punkt.
Schön. Haben wir direkt zu Beginn schon mal was Spannendes gehört und wir reden jetzt heute mit dir über das FES. Und ja, Michael, das ist ja vor allem eigentlich unter Sportinsidern ein bekannter Begriff, das FES. Lass uns doch mal direkt zu Beginn klären, was ist das FES eigentlich?
Genau, also wird auch gerne falsch übersetzt, also das ist das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten. Oder man könnte vielleicht noch ergänzen, alle, die das vielleicht schon zu DDR-Zeiten gehört haben, da war es die Forschung und Entwicklungsstelle für Sportgeräte. Man hat dann nach der Wende offensichtlich, naja, wenn man Geld haben will, ist es sicherlich auch wichtig, dass man den Anspruch, den man hat, auch nach außen transportiert. Und da ist eine Entwicklungsstelle, hat belegt einen anderen Begriff als ein Institut. Und ich glaube, der Begriff Institut trifft es dann auch gut. Also insofern, das war die Übersetzung des Begriffs und ja, also was machen wir? Wir sind in einem Trägerverein organisiert, zusammen mit dem IAT in Leipzig. Die Jungs und Mädels dort sind mit Trainings, mit angewandter Trainingswissenschaft zugange, die Sportlerinnen und Sportler mit mehr Kraft, Geschwindigkeit, Geschicklichkeit zu versehen. Wir sind dann diejenigen, die dann die weit entwickelten Leute mit den entsprechenden Sportgeräten versehen oder mit Messgeräten oder mit Trainingsgeräten oder wir sind an den Bahnen und Strecken der Welt mit ihnen unterwegs, um da die letzten Handgriffe zu machen, um auch vielleicht ja einfach mal jemanden noch mal kurz zu inspirieren, coole Gespräche zu führen, damit der demnächst dann eine geile Leistung abliefert, wenn es um Gold und Silber und Bronze geht. Genau, man könnte noch erwähnen, wir bekommen unser Geld also von den Hörern dieser Sendung, sprich von den deutschen Steuerzahlern. Das heißt in der Praxis dann aber funktioniert so, dass wir unser Geld vom Bundesinnenministerium erhalten. Bundesinnenministerium ist in Deutschland zuständig für die Steuerung und Mittelbereitstellung im Hochleistungssport. Wir haben dann vertragsähnliche Verhältnisse mit den deutschen Spitzenverbänden. Also wir machen nicht, was wir wollen. Also wir sitzen nicht auf einer Ledercouch und denken so vor uns hin, sondern reden wirklich nach Olympischen Spielen mit den Sportdirektoren, mit den Cheftrainern von den Verbänden, mit denen wir unterwegs sind. Was sind die Probleme, die sie haben, was hat gut geklappt, was wollen wir beibehalten und wo ist vielleicht uns die Welt ein Stück voraus und da müssen wir dann einfach ein bisschen nachlegen.
Warum ist das Institut jetzt gerade so einzigartig im Bereich des Spitzensports?
Es gibt einfach ein paar Fakten, also die Dauer unserer Existenz sorgt im Prinzip schon dafür, dass wir ein relativ großes Erfahrungswissen haben. Da sind also Leute bei, die haben vor der Wende schon im FES gearbeitet, also die waren noch im DDR-Leistungssport auch zu Hause. Wir werden mit dem schon angesprochenen Steuergeld sehr, sehr nachhaltig finanziert. Das soll heißen, bei uns wird keiner wirklich reich, also man muss sich überlegen, diese Ingenieure könnten noch zu BMW oder Siemens gehen und würden einfach mal, boah, keine Ahnung, 50% mehr verdienen. Das zeichnet uns also aus, dass wir also auch wir halten die Leute auch. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mal eine, vielleicht Einzelne sind dann auch mal wieder rausgegangen, aber das hatte dann persönliche Gründe, dass sie lieber selbstständig sein wollten zum Beispiel. Oder einer hat gesagt, er möchte mal Technik bei der Bundeswehr machen. Aber zum Beispiel die Leute verlassen uns nicht zur Konkurrenz. Kann mich nicht erinnern, dass mal jemand, wo man Kopfschmerzen bekommt und so eine Leute gibt es bei uns. Also wenn da jemand in die falsche Nation wechseln würde, da hätte man echt ein Problem. Das ist sicherlich besonders. Und dann die Synergieeffekte, die sich ergeben. Das heißt, wir haben diese Sportarten, es sind zurzeit sind es 13 Sportarten, 14 Projekte insgesamt, wo wir, wenn ein neues Projekt reinkommt, relativ gut wissen, das haben wir gelernt über die Jahre, wie müssen wir die Leute, Sportlerinnen, Trainer ansprechen, wo der Schuh druckt, und wir wissen dann relativ schnell, was zu tun ist. Und zwar auch effektiv, weil wir können auch Lösungen ganz cool übernehmen von der einen Sportart in die andere.
Kann man es auch so ein bisschen so zusammenfassen, dass bei euch einfach ganz viele sportbegeisterte Ingenieure sich zusammengefunden haben im Institut?
Ja, na klar, aber jetzt dürfen wir natürlich keine Berufsgruppe sozusagen vergessen. Der Fairness halber sind natürlich nicht nur Ingenieure, Ingenieurinnen oder Physikerinnen, sondern sind dann am Ende auch Leute, die gut mit Metall, Kunststoff, also Kohlefaser, Holz, womit auch immer umgehen können. Und dann haben wir noch einen ganz, ganz kleinen Haufen in der Verwaltung, manchmal zu klein, aber auch dort sind die Leute sportbegeistert. Da wundert man sich manchmal. Also ich habe mich neulich über eine Kollegin, die ich eigentlich schon ganz schön lange kenne, die dann plötzlich mich zu irgendeinem Sportinterner ansprach. Da dachte ich schon, mein lieber Mann, gedacht, macht Verwaltung, ja. Also nee, also insofern ist es eine ganz coole Truppe. Das, was vielleicht noch besonders ist an uns, auch was es auch schwer auch ein bisschen macht, ist, wenn man mal an solche Konstruktionen denkt, wie wir sie im Hochleistungssport im Profibereich antreffen, die basteln sich so ihren LAN zusammen, wie sie es brauchen. Und wenn der Sponsor die Veranstaltung bezahlt und die Leistung stimmt, dann machen die ihr Ding. Da wir beim öffentlichen Dienst sozusagen angesiedelt sind, sagen wir oft, dass wir mit den Regeln des Finanzamtes Reinickendorf ein Formel-1-Team betreiben. Und wenn man sich diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lässt, weiß man schon, wo die Probleme liegen. Es gibt halt, die Finanzen sind eben die Möglichkeiten, wie es im öffentlichen Bereich Deutschlands möglich ist. Bestimmte Regeln gelten und der Direktor kann zum Jahresende nicht mal entspannt mit ein paar Briefumschlägen durchs Haus gehen und besonders gute Leute einfach mal prämieren. Ja, das könnte jetzt meine Firma werden, kann ich jetzt nicht. Insofern, das ist eine interessante Konstellation, die sich da oft ergibt, aber einfach auf die Erfolge geguckt, es entwickelt sich bei uns stetig, so würde ich sagen, anders als im gesamten olympischen Sport in Deutschland, der ist nicht immer positiv in seiner Entwicklungsrichtung. Bei uns ist es abzusehen und insofern machen wir nicht vieles falsch. Mhm.
Schön zu hören. Es ist ja auch schon so, dass man sagen muss, dass das FES ja auch essentiell ist für den Erfolg des deutschen Spitzensports und dass ja viele gar nicht so richtig wissen, was das FES macht und vor allem, inwiefern das FES auch für den Erfolg zuständig ist im Hintergrund. Inwiefern hat denn auch eure Arbeit jetzt in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch zu internationalen Erfolgen wie Olympiasiegen oder WM-Titeln beigetragen?
Ich denke, in den Sportarten, die wir im wenn man mal so eine Trennung vornimmt, Sommer-Wintersport und dann speziell auch nochmal dem Parasport, da hängen wir an sehr vielen Medaillen dran. Also vielleicht das Lieblingsbeispiel, weil es von den Zahlen beeindruckend ist. Bei den letzten Winterspielen in Peking hat Team D 27 Medaillen gewonnen und wir waren bei 21 mit an Bord. Und dann aber auch nicht nur so ein bisschen, ja, so mal, wir leisten manchmal auch nur kleinere Beiträge. Nicht jeder ist groß, aber bei solchen Sachen wie Bobsport oder Skeleton, da kommt ja eben schon teilweise das gesamte Equipment von uns.
Das heißt, vor allem seid ihr in diesen Sportarten tätig, wo es halt auch viel um den Materialeinsatz ankommt.
Ja, um den Materialeinsatz oder manchmal auch um Einsatz von Technik. Also von einem totalen tollen Beispiel könnte ich berichten. Wir betreuen ja normalerweise, also zum Beispiel Schwimmen ist bei uns ein ganz kleines Projekt. Da geht es um Trainingsgeräte und auch um Messtechnik beim Schwimmen. Und irgendwann ist bei uns zum Glück der Groschen gefallen bei dem Thema Freiwasserschwimmen in der Seine. Und da haben wir dann wiederum durch unsere Verbindung im Segelsport sofort eine Idee, dass wir sagen, na sag mal, da gibt es Strömungen, dafür müsste man sich doch mal interessieren. Wie sieht denn die Seine aus an der Stelle? Wo macht denn die Seine was? Und wie gesagt, der Groschen ist rechtzeitig gefallen und wir haben da also auch eine tolle Vorarbeit leisten können für die Triathletinnen und Triathleten oder Freiwasserbereich oder auch im Parabereich, also Martin Schmidt, dass die wissen, wo müssen sie langschwimmen. Wurde mir auch danach auch von Sportlern teilweise persönlich bestätigt, die gesagt haben, es war für sie, für ihren Kopf total wichtig, weil bei manchen fiel der Training auch aus, aufgrund der Wasserqualität. Und in dem Moment, wo du aber am Beckenrand, also nicht Beckenrand, am Flussufer stehst und weißt, übrigens weiß ich Dinge, die ihr hier neben mir nicht wisst, glaube ich, das ist für einen Schädel extrem wichtig und das hat dermaßen Spaß gemacht, auch dann die Ergebnisse davon zu sehen, da sind wir echt stolz drauf. Und insofern, ja, so war das an der Stelle. Also manchmal sind es kleinere, manchmal sind es größere Beiträge, aber die Entwicklung ist doch bei uns absolut und relativ. Also es gewinnen mehr Leute Medaillen mit uns. Also sie gewinnen die, das ist klar, aber mit unserer Unterstützung. Und auch relativ im deutschen Team, im Team D oder paralympischen Team, nimmt die Bedeutung praktisch zu. Und darüber sind wir sehr stolz, weil das sind einfach Fakten. Man kann jetzt noch über Kleinigkeiten reden, das ist völlig klar, aber die Entwicklungsrichtung stimmt einfach mal.
Aber gerade wenn du sagst, hey, ihr seid jetzt an 21 Medaillen beteiligt gewesen bei den letzten Olympischen Winterspielen, was macht es denn dann so mit dir persönlich? Also was bedeutet es dir, wenn du so einen großen Anteil eigentlich auch an den deutschen Erfolgen hast und auch sagen kannst, hey, von 21 Medaillen bei Olympia, wo ja bestimmt auch einige Goldene dabei waren, hattest du deine Hände im Spiel?
Klar, dafür machen wir es ja. Also darum geht es doch eigentlich. Also die Emotionen, die man hat und auch die negativen Emotionen, die man über die Jahrzehnte mal einstecken musste. Aber für mich persönlich gilt immer, also irgendwie lerne ich immer nur aus Fehlern. Aber das ist vielleicht auch ein allgemeiner Satz, der gilt für jeden. Ja, also wie gesagt, diese Emotionen, wenn man das einfach live miterlebt oder also wir haben auch so Erlebnisse, die liegen dann teilweise lange nach den Spielen. Also zum Beispiel kamen zwei der Vierer-Mädels vom Bahnvierer Tokio, die kamen, Mieke Kröger und, ach, die andere Kollegin fällt mir gerade nicht ein, egal. Die kamen zum Beispiel, ohne dass sie wussten, was sie erwartet, ins FES und Ronny Hartnick, der ja lange im Radsport gearbeitet hat, eben mal der Projektleiter, also hat praktisch die gesamte Truppe, die im Haus war, in die Kunststoffwerkstatt gebeten. Die Türen waren zu und die Mädels wussten nicht, was passiert. Und krieg heute noch so, da wird die Stimme ein bisschen dünn. Dann kamen die also in diese Werkstatt drin und kriegten praktisch Applaus von den Leuten, die ihnen die Fahrräder bauen oder bauen durften oder wie auch immer. Da sind einfach praktisch bei den Mädels und bei uns, da fließen einfach Tränen, weil das, also immer noch für mich besonders. Also. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Erlebnisse und am Ende sind es diese Emotionen. Jeder, der weiß nicht gern in Stadien oder auf Plätze geht und Leuten zuguckt oder den Sport selber macht, weiß, was das bedeutet. Und ja, dafür machen wir es eigentlich.
Das heißt, es ist aber schon so, dass du dann auch persönlich da immer so richtig mitfieberst, oder?
Ja, aber das ist auch ein bisschen unterschiedlich, weil es kommt ja auch ein bisschen drauf an. Es hat ja, Rennen haben ja oft Randbedingungen. Also manchmal weißt du bist schon im Bobsport jetzt meinetwegen in letzter Zeit, da weißt du vorm vierten Lauf eigentlich schon, ja, okay, hier brennt jetzt nicht mehr viel an. Oder es ist genau umgekehrt, ja. Du weißt vielleicht um ein im System steckendes Problem und hoffst, dass es um Gottes Willen nicht sicht- oder hörbar oder in der Zeit messbar wird. Also wie auch immer, die Randbedingungen, so einen Wettkampf zu erleben, sind ja hochgradig unterschiedlich, aber also da sind immer Emotionen dabei, das ist völlig klar. Ja.
Mich persönlich erinnert das total an das Beispiel Formel 1, weil es ist ja meistens immer so, dass dann ein großer Zirkus an Rennstrecken vorhanden ist und man reist immer zu verschiedensten Rennstrecken und überall wird dann gefahren. Aber meistens ist es ja dann so, dass der Erfolg, der eigentliche Erfolg ja zurück zur Factory hinzuführen ist, weil ja eben ein Auto erstmal entwickelt werden muss. Klar sitzt der Fahrer drin, klar muss er den Erfolg erstmal reinfahren. Die Crew dort vor Ort muss auch einen guten Pitstop machen. Aber im Endeffekt muss das Auto ja erstmal auch entwickelt werden. Und man hört ja dann voll oft auch so, dass die Fahrer sich am Teamradio dann so bedanken und dann so sagen, hey, das, was ihr in der Factory gemacht habt, war tolle Arbeit und so. Kann man das vielleicht auch so ein bisschen vergleichen mit dem, was ihr auch macht?
Ja klar, irgendwo ist es natürlich so. Also es ist mal Erfolg aus allem. Ja, also es sind die Teams, die einzelne Sportlerin, der einzelne Athlet, der Trainer, die Ärzte, die Taktik für den Tag. Also da sind so viele Menschen integriert und das darf man eben doch nie vergessen. Also es ist so für uns manchmal ärgerlich, muss man klar sagen. Also manch einer vergisst es eben, der sagt es nicht. Also bleibt bei dem Beispiel, der sagt es nicht über das Radio nochmal. Manch einer sagt gar nichts. Ist natürlich doof. Also ich finde das auch nicht okay. Das wäre so, als wenn wir nicht gratulieren würden. Das würde mir auch nicht einfallen. Aber genau, aber so ist es. Es ist also ein riesen Getriebe und da darf kein Rädchen ausfallen.
Das hast du ja gerade schon gesagt, du legst mittlerweile nicht mehr selber die Hände an, was wahrscheinlich daran liegt, dass du seit ein paar Jahren Direktor des FES bist. Insgesamt bist du ja schon seit 1992 im Institut. Wie hast du so
allgemein betrachtet die Entwicklung des Instituts so über die letzten Jahre oder Jahrzehnte wahrgenommen? Gab es da positive Trends oder irgendwie besondere Herausforderungen, die dir jetzt sofort einfallen?
Also die Perspektive ist natürlich extrem unterschiedlich, nicht? Also Anfang der 90er Jahre als kleiner Ingenieur da rumzuwerkeln, da bekommst du natürlich von bestimmten Randthemen überhaupt nichts mit. Ja, also mein Vorgänger Harald Schale oder auch dessen Vorgänger Herr Debus, die haben über die Wende hinweg und in den 90er Jahren also erstmal überhaupt darum kämpfen müssen, dass wir halten bleiben, musste im deutschen Sport eine Selbstverständlichkeit sozusagen auch herstellen innerhalb der Verbände. Die Trends, die man sieht jetzt mittlerweile, also man kann sagen, dass wir also eine ganz leicht steigende finanzielle Kurve haben. Das ist sicherlich ein Trend, der unheimlich gut ist und der auch für Sicherheit im Haus sorgt. Ja, und die Erlebnisse, die wir eben in letzter Zeit hatten, wiederum bei Fragen des Haushalts, die waren ganz schön schmerzlich, weil die auch mal eine gewisse Unsicherheit geschaffen haben, die völlig unnötig war. Also da wurde uns sozusagen angekündigt, naja, also ihr müsst mal damit rechnen, dass hier mal so 20% eurer Gelder gekürzt werden oder so. Also zusammen mit Leipzig, also es geht ja dann immer um die Förderung des Trägervereins. Da mussten wir schon richtig ins Pedal gehen, haben uns unheimlich viele Partner ins Boot geholt, wirklich aus allen Bereichen dieses Themas Leistungssport in Deutschland. Das heißt also Verbände, Sportler, Sportlerinnen aus dem Politikbereich, aus dem Verwaltungsbereich. Dadurch konnte man es abwehren und wir wissen auch, zu wem wir jetzt gehen müssen, wenn uns mal richtig der Schuh drückt. Aber das war schon sehr hinderlich, weil eigentlich wollen wir ja unseren Geist einsetzen, wie wir Amerikanern, Franzosen das Leben an der Strecke schwer machen können. Und da will man natürlich gar nicht so sehr sich um Politik und Medien so sehr kümmern. Aber das ist dann halt Teil des Jobs, also das kann man sich ja nicht aussuchen. Und ja, also ansonsten eben das, was ich versucht hatte vorher mit dieser internen Kritik, dass man also versucht, sich weiterzuentwickeln, das sehe ich schon als Trend. Da sind wir also auch zusammen, kann ich nur immer wieder erwähnen, mein Stellvertreter Ronny Hartnick, der auch dieses Thema wirklich auch persönlich sehr ernst nimmt. Und da tun wir uns zusammen und versuchen wirklich den Laden weiterzuentwickeln, weil man kann nur mit ganz kritischer Auseinandersetzung vorwärts kommen, die mir in vielen Bereichen unserer Gesellschaft oft fehlt. Also angefangen im Leistungssport, aber auch in anderen Teilen der Gesellschaft, wo dann Menschen eben nicht in der Lage sind, auch mal zu sagen, also ich habe hier gerade Mist gebaut, das wollte ich übrigens mal laut sagen und ich weiß aber, wie es besser geht oder so. Und wir versuchen das aber, wie gesagt, sehr, sehr offensiv, aber in einem total positiven Sinne. Also der Tonfall muss immer, wie sagt man, also wertschätzend und offen sein, ehrlich. Dass also auch Leute außerhalb der FES uns das auch zurückmelden. Also die sagen auch, unser Laden hat sich verändert. Wenn sie sich an uns wenden mit einer Kritik, dann stellen die fest, dass wir anders reagieren. Hängt aber auch wieder damit zusammen, dass eine gewisse Selbstverständlichkeit eingetreten ist. Also es gab Zeiten, da hätte man nach außen lieber keinen Fehler zugegeben, sondern hat eiskalt, also einfach nur Härte oder Coolness nach außen demonstriert, weil eben die FES oder das FES nicht selbstverständlich war.
Und schaut man sich jetzt so ein bisschen auch die Arbeit von eurem Institut an, dann finde ich, sieht man eigentlich direkt so drei Felder, in denen ihr euch jetzt bewegt. Also einmal ist es eben die Entwicklung von den Sportgeräten, dann noch die Mess- und Informationssysteme und dann habe ich bei euch auf der Webseite gelesen, auch die wissenschaftlichen Unterstützungsleistungen. Kannst du uns so ein bisschen auch diese drei Bausteine so näher erläutern? Was steckt da eigentlich dahinter?
Also angefangen mit der Gerätetechnik. Das ist ja für die Menschen in der Regel auch sichtbar, wenn FES-Aufkleber drauf sein darf auf dem Gerät. Das ist auch oft eine Frage, ob es das überhaupt darf, vom Reglement her. Aber klar, da geht es eben um die Sportgeräte, die im olympischen, paralympischen Wintersommersport benutzt werden. In der Messtechnik, das ist so, die Messtechnik erfüllt bei uns im Haus zwei Aufgaben. Einerseits wollen wir den Verbänden Messtechnik zur Verfügung stellen, die der Markt nicht oder in unzureichender Qualität bietet oder Genauigkeit. Also nur als Beispiel, man kann eine Garmin-Uhr benutzen beim Schwimmen. Wenn ich als Freizeit-Triathlet damit durch den See schwimme, ist das auch okay. Aber wenn ein Trainer wissen will, wo schwimmt Laura Lindemann an der Boje entlang, dann ist es nicht das richtige Mittel, sondern da gibt es zum Beispiel Messtechnik von uns, die darf benutzt werden, auch im Wettkampf, wo dann also verschiedene Dinge ablesbar sind, Geschwindigkeiten, die Wege, die Schwimmstile, die also Dinge bieten, die man woanders nicht erhält. Also das wäre sozusagen die Gerätetechnik, die man herstellt, um den Verbänden ihre Arbeit zu ermöglichen oder zu erleichtern. Und gleichzeitig auch uns als Entwicklern sagen, ob das, was man entwickelt hat, eine höhere Qualität hat, einen besseren Wirkungsgrad hat als die Gerätegeneration zuvor. Soll heißen, wenn ich also mit einem neuen Zeitfahranzug auf der Radrennbahn in Frankfurt oder teste, dann sagt mir die Leistungsmesskurbel der FES, ist die Leistung des Sportlers, der Sportlerin bei Tempo 50 größer geworden oder ist der Anzug schneller und die Leistung kann abnehmen. Das ist also für die Messtechnik wichtig. Dazu gehören auch noch Trainingsgeräte, die sind auch manchmal erforderlich, weil es der Markt nicht hergibt. Also wir sagen grundsätzlich, was der Markt vernünftig bereitstellt, das versuchen wir es gar nicht besser zu machen. Und bei wissenschaftlicher Unterstützungsleistung früher ist es einfach Service und Betreuung, da versteht man es wahrscheinlich schon besser. Darunter fallen die Dinge, die wir an den Strecken der Welt oder Deutschlands tun, also Geräte einstellen, Geräte pflegen, Messwerte auslesen, den Trainern in die Hand drücken, beziehungsweise dann auch direkt vor Ort, entweder in Oberhof, wo wir auch eine kleine Stelle haben oder bei uns in Berlin-Schöneweide, wo dann also die Sportler mit ihren Geräten kommen, haben vielleicht Probleme oder die Saison ist zu Ende, man führt einfach eine, wie sagt man, regelmäßige Wartung durch, damit das Gerät nächsten Herbst bei Bob zum Beispiel genauso gut läuft wie am Ende der Weltmeisterschaft.
Definitiv auf jeden Fall drei spannende Felder, in denen ihr euch bewegt. Vor allem auch so, wenn man so sieht, dass es ja eigentlich so auch, dass man so ein bisschen mit so einem Zeitstrahl auch versehen könnte. Also am Anfang steht so die Entwicklung, dann steht so die Weiterentwicklung vielleicht und die Beratung und dann eben dann auch vor Ort am Wettkampf dann eben auch mal dabei zu sein und da dann vielleicht auch ja kurzfristige Entscheidungen oder Verbesserungen zu treffen, was ich schon ziemlich spannend finde. Was mir so in den Sinn gekommen ist, es gibt ja diesen einen großen Autobauer, der ja sagt, der ja diesen Slogan hat, Vorsprung durch Technik. Gibt es bei dir im Kopf so den Slogan, den du vielleicht fürs FES anwenden würdest, der ganz passend ist?
Auf einer unserer PowerPoint-Folien, die wir so standardmäßig rausziehen, wenn Besuch kommt, da steht drauf, die besten Sportgeräte der Welt. Das ist aber so ein kleines Sternchen dahinter. Erstmals die Einschränkung in den Sportarten, in denen wir unterwegs sind. Das ist die Einschränkung. Und wir machen dann nochmal deutlich, dass das bitte nicht arrogant zu interpretieren ist, sondern einfach nur heißen, wenn man sich das vornimmt, muss man eben mit sich selber sehr kritisch umgehen. Also ich sage dann auch manchmal so, eben wenn ich am Ende eines Tages mich frage, Micha, was hast du heute gemacht? War das heute Finanzamt Reinickendorf? Auch das nicht falsch verstehen. Der wird hoffentlich fleißig arbeitet. Oder war das Weltklasse? Und wir sagen es auch zu den Leuten, von denen wir die regelmäßige Finanzierung brauchen. Also wenn diese Leute, also sprich in dem Fall Politiker, daran interessiert sein, dass Deutschland im Ausland gut repräsentiert wird durch unsere Teams, dann braucht man auch eine, zumindest in der Nachhaltigkeit, Weltklassefinanzierung. Mhm.
Kannst du uns mal so ein bisschen noch mehr Einblicke darin geben, was für Sportgeräte ihr entwickelt? Also du hast jetzt zum Beispiel schon den Bobsport erwähnt. Was gibt es da noch, an was ihr alles arbeitet?
Im Winter machen wir Bob und Rodeln und Skeleton, Skinordisch, Snowboard, Eisschnelllauf, Shorttrack. Und neuerdings auch ein wenig als Kunstlauf.
Du hast ja auch gemeint, ja. So ja, was jetzt zum Beispiel auch andere Unternehmen oder Hersteller schon gut machen, daran müssen wir ja eigentlich gar nicht mehr ansetzen. Jetzt hast du ja zum Beispiel auch Skinordisch erwähnt. An was kann man denn da ansetzen? Ich meine, es gibt so viele Skihersteller. Was macht ihr jetzt? Kümmert ihr euch um die Bindung oder schaut man, wie der perfekte Anzug aussieht? Oder was kann man denn da noch optimieren? Wo kann sich da das FES einbringen?
Du hast jetzt eben schon einen guten Punkt getroffen. Da geht es zum Beispiel um die Bindung im Skispringen oder es geht auch um Bekleidung. Da leisten wir in dem Fall wieder ein wenig kleinere Zuarbeiten, wo wir also die Hersteller unterstützen mit Hinweisen, wie bestimmte Stoffe ausgewählt sein sollten, damit eine entsprechende Leistungsfähigkeit vorhanden ist. Also da gibt es Themen, die wir sozusagen gut kennen und da unterstützen wir an der Stelle.
Und wenn ihr jetzt, oder wenn du jetzt auf den Sommersport schaust, gibt es da so ein paar Sportarten, die du hervorheben kannst? Also du musst jetzt nicht hier alle aufzählen, aber vielleicht für unsere Zuhörer mal so als Überblick. Du hast ja Radsport erwähnt, gibt es da sonst noch irgendwas Prominentes, wo ihr dran beteiligt seid?
Das Erfolgreichste jetzt zum Beispiel in Paris war Kanu-Rennsport. 2 Gold, 1 Silber, 1 Bronze. War am erfolgreichsten sozusagen, wenn man es mal auf eine einzelne Mannschaft bezieht. Ansonsten ist noch dabei Segeln, Triathlon und Schwimmen, Rudern. Genau, da habe ich es, glaube ich. Mhm. Also immer wieder gerne auf die Webseite gucken. Die haben wir, wie sagt man dazu, auch gerelaunched, weil da Aber lange, lange Zeit mit einem sehr antiquierten, mit einer antiquierten Ausgabe gearbeitet, aber das kann man sich jetzt gut angucken, da kann man sich auch nochmal einen Blick werfen. fes-sport.de, da findet man alles, was man braucht.
Sehr gut, das ist ja auch so ein bisschen euer Aushängeschild oder euer Portfolio. Werden wir nochmal in den Shownotes verlinken, eure Webseite, sehr cool. Jetzt vielleicht nochmal für dich die Frage, du bist ja schon ziemlich lange jetzt auch dabei. Du hast jetzt auch viele einzelne Projekte angesprochen, aber gab es was bei dir, was so richtig inspirierend war, jetzt während du im Institut tätig warst, so ein inspirierendes Projekt, was du niemals vergessen wirst?
Es gibt vielleicht eins, das ist schon lange her und auch gar nicht so groß, aber da bin ich zum Beispiel unglaublich stolz. Ich sage immer dazu, das werde ich noch mit dem Rollator in der Hand erzählen. Im Jahr 1998 ist Jan Ulrich, weil er mit dem Pinarello-Rad, die Räder von Pinarello hatten damals nicht die Qualität gemessen am Weltstand, den sie heute haben. Also die haben da richtig nachgezogen, muss man klar sagen. Aber kurz und gut, das war damals anders. Also hat Jan Ulrich wahrscheinlich zu Rudi Pevenosch gesagt, also wenn du von mir gute Zeitfahren erwartest, dann möchte ich bitte mit FES fahren. Das war irgendwie möglich, das zu organisieren. Das Fahrrad war lackiert wie ein Pinarello, sah aus, als wäre es ein Pinarello, aber war zu 100% FES. Und die Gabel, die da drin war, die hatte ich konstruiert, das Werkzeug gebaut, die Prototypen mit Hand mitgebaut und wahrscheinlich auch in das eine oder andere Rad eingebaut und an der Strecke getestet. Das werde ich mit Sicherheit nicht vergessen, weil das irgendwie was ganz, ganz Besonderes für mich ist. Und ich bin Radsportfan und zwei Zeitfahren, zwei Siege bei der Tour de France, da denkt man natürlich dran. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Geschichten, also Hochs und Downs, also je nachdem, also als Projektleiter 0 Medaillen in Sochi, bleibt mit Sicherheit in Erinnerung, könnte man jetzt lange über die Gründe diskutieren, aber es gab dann eben doch die andere Situation in Turin, 3 Rennen, 3 Gold, oder das war aus meiner Zeit als Projektleiter, oder auch wenn man jetzt eben die letzten Erfolge sieht im Bobsport, auch wieder Peking, es gibt 9 Medaillen zu erreichen in den Disziplinen, wo man mit eigen konstruierten und gebauten Geräten an den Start gehen darf, weil Monobob der Frauen ist anders, da arbeiten wir auch, aber da muss man mit dem Standardbob klarkommen, den man kaufen muss. Bei den anderen 3 Disziplinen ist es eben so, 9 Medaillen und die deutschen Sportler holen 7 und lassen 2 Bronzene übrig für Kanada. Boah, das ist schon heftig. Ja.
Deutschland im Eiskanal bleibt einfach eine Macht.
Ja, aber wir müssen es woanders auch schaffen. Wir könnten höchstens daraus lernen, wie wir es da machen.
Ein besonderer Aspekt deiner oder lass mal sagen eurer Arbeit ist ja sicherlich auch der Austausch mit den ganzen Athletinnen und Athleten, auch generell, vielleicht auch mal mit anderen Beteiligten. Du hast ja vorhin gesagt, du bist auch immer viel im Austausch mit den ganzen Sportverbänden und vielleicht auch mit den Vorständen davon. Aber wie nah seid ihr als Institut wirklich so am deutschen Spitzensport dran? Was würdest du sagen?
In jeder Sportart gleich, aber es endet wirklich teilweise damit, dass ein FES-Mitarbeiter zusammen mit einem Mechaniker das Sportgerät in die Spur stellt und zwei Schritte zurücktritt und das Team startet.
Ah, okay, krass. Das heißt, man ist so, so nah dran, dass dann sogar einer noch vor Ort ist und auch den Schlitten noch dort mit einstellt.
Genau. Na, und bei Bob sind es oft auch mehr als eine Person da. Also da ist der Austausch noch enger als an anderen Stellen, weil das ist das komplexeste Sportgerät, wahrscheinlich im Sommer- und Wintersport, olympisch, paralympisch zusammengenommen. Und da brauchst du einfach so einen engen Kontakt. Und also einerseits Arbeitskontakt, aber es ist einfach auch so, dass man auch, also wir sind jetzt keine, also unbedingt dann Freunde, dass man pausenlos Zeit verbringt, aber man hat eben auch Austausche außerhalb der Sportstätten. Also man feiert mal zusammen oder man ist bei Francesco Friedrich auf dem Polterabend oder so. Also insofern ist man sich schon sehr nah.
Und wenn bei Francesco Friedrich im Viererbob mal ein Anfahrer ausfällt, dann bist du dabei oder irgendeiner vom FES und springt ein.
Da erinnerst du mich, weil ihr fragtet ja nach Geschichten, die in Erinnerung bleiben. Anfang der 90er, wahrscheinlich Winter 93 oder so, begannen wir intensiver Bobs zu entwickeln. Und da wollten wir erstmal ein paar Daten einsammeln und waren in Altenberg an der Bobbahn und da kam der Dittrich heißt der, der war damals Europameister, Gott sei Dank kannte ich den Titel, weil das hat gleich einen Grund zur Beruhigung gegeben. Der sagte also, hier ist mein Bob, ihr könnt da einmachen, was ihr wollt, ich bin da, aber ich habe keinen Bremser. Aber hier, er kann noch mitfahren und zeigte so auf mich und habe erstmal nur gelacht und fand das ganz komisch, die Idee. Nach dem Mittagessen sagte der, zieh dich jetzt mal um, es geht gleich los. Dadurch durfte ich in Altenberg 13 Mal in 2 Tagen von oben fahren und weiß auch von Leistungssportlern, die das nicht klaglos mitmachen würden, 13 Mal in 2 Tagen da runterzufahren. Und wie gesagt, ich habe vorher noch nie eine Bobbahn gesehen. Das war natürlich ein eindrückliches Erlebnis, was auch mit einem Hämatom endete am Arsch. Und die Ärztin hat am Montag nicht so richtig verstanden. Die sagte, da ist doch mindestens 1 Liter Blut drin. Die wollte erst gar nicht glauben, dass es ein Arbeitsunfall ist. Also, das war schon krass, aber okay, genau.
Das sind die Geschichten, die wir hier im Podcast hören wollen, oder Dani?
Genau, und die kommen natürlich, da müsst ihr natürlich auch ein bisschen hartnäckig sein. Manchmal führen noch kleine Nachfragen an ganz anderen Stellen und zu ganz anderen Themen dazu, dass einem das wieder einfällt. Genau.
Das heißt aber, wenn du sagst, okay, du bist auch beim Francesco Friedrich mal auf dem Polterabend gewesen, ihr steht nicht nur im Austausch mit den ganzen Verbänden, sondern ihr steht auch wirklich in intensivem Austausch mit den ganzen Sportlerinnen und Sportlern.
Absolut. Also auch unterschiedlich eng. Also manch einer ist mehr an der Technik interessiert, manch einer weniger. Also wie auch jetzt im richtigen Leben. Ja, manch einer kennt sich mit seiner Heizung zu Hause total aus und dem nächsten reicht es, dass es einfach warm wird. Und so ist es bei Sportlern bezogen auf die Geräte auch. Also da ist der Austausch unterschiedlich eng. Aber klar, man ist unglaublich eng in Kontakt und die wissen natürlich auch, dass jede Information, die wir bekommen, dazu gehört natürlich viel, viel Vertrauen. Weil ein Hochleistungssportler, der sagt, was ihn schnell macht oder sagt oder uns sagt, warum er glaubt, dass er zurzeit langsam ist, der gibt natürlich, wie sagt man, Geheimnisse oder Vertraulichkeiten weiter, die dem Nächsten unheimlich nutzen würden. Und die müssen sich auch immer darauf verlassen, dass wir mit diesen Informationen sorgsam umgehen, sowohl innerhalb des deutschen Bereichs, aber natürlich auch im internationalen, auch ganz klar. Aber da haben wir sicherlich über die Jahre hinweg auch ein gutes System, dass es also in die richtige Richtung geht.
So, Michael, jetzt hast du ja ganz am Anfang gesagt, du hast ChatGPT zur Hilfe genommen. Das haben wir tatsächlich auch gemacht und haben mal die KI eine Frage formulieren lassen für unseren Podcast hier. Und das ist die Frage.
Wie zeigt sich die Arbeit des FES direkt in den Leistungen der Sportler?
Also es ist so, wenn wir sagen, dass Trainerinnen und Trainer, Ärzte dafür sorgen, dass die Sportler gesund, schnell, stark und geschickt sind, dann ist es unsere Aufgabe ja, die Widerstandskräfte, die denjenigen bremst beim Wettkampf, zu verringern. Das ist im Grunde genommen unsere Aufgabe. Also Senkung von Widerstandskräften, sei es der aerodynamische, sei es der Wasserwiderstand oder ein Reibungswiderstand im Wintersport. Wenn uns das gelingt, das ist jetzt sehr abstrakt die Antwort, diesen Widerstand zu verringern, dann sind wir unheimlich eng dabei, wenn jemand aus dem deutschen Lager am Ende die Arme hochreißt.
Kannst du dich da noch an ein Beispiel erinnern, wo dann die Zusammenarbeit mit dem FES auch wirklich so richtig Früchte getragen hat, dass man dann auch wirklich dann nochmal einen großen Unterschied, gerade auch von den Platzierungen her, merken konnte?
2014 war der deutsche Bahnvierer der Frauen 20 Sekunden hinter der Weltspitze zurück. Da könnte man so sagen als Entwickler, ja, also 20 Sekunden, das ist, ja, was soll das? Also da braucht man sich auch keinen Kopf jetzt zu machen, egal welches Rad oder so. Aber da gab es einen Impuls, da hat sich der Verband eben an uns gewendet und hat gesagt, also Jungs, Mädels, euer Know-how, was wir bei den Männern reinstecken, das wenden wir jetzt auch bei den Frauen an. So, und während wir also auch unsere Technik, die vorhanden war oder gerade entwickelt wurde, an die Frauen angepasst haben und die Mädels gleichzeitig ihre Leistungsfähigkeit entwickelt haben, sieht man, wie zwei Linien praktisch aufeinander zugehen. Also zuerst sind die Linien 20 Sekunden auseinander, also war eben die Einheit der Senkrechten. Und dann sieht man, wie 2014 angefangen, der Keil, ist wie ein Keil, der wird immer enger, immer spitzer, die Linien kommen immer enger zusammen und man sieht an diesem Diagramm, wann wurde welches technische Feature eingestreut. Da sieht man dann noch Unstetigkeitsstellen, da sieht man dann also, wie die deutsche Mannschaft schneller an die Konkurrenz heranrückt und im Jahr 2020 in Berlin bei der WM waren wir dann also schon mal die schnellsten, wenn auch nicht in einem der Finalläufe. Aber richtig geknallt hat es dann halt in Tokio mit Gold und Weltrekord. Und
daran, also da sprichst daran, du jetzt in dem Beispiel vom Bahnrad, oder?
Das Bahnradsport, genau. Ja.
Genau. Spannend dann auch so eine Entwicklung zu hören, finde ich. Echt cool. Jetzt haben wir auch im Wintersport ja viel oder im Bereich des Wintersports ja auch viel jetzt schon über den Bobsport geredet. Und du hast ja schon das Öfteren auch erwähnt, dass es ja für euch auch, ja, gewissermaßen ein wichtiger Partner ist. Und gibt es da irgendwie auch einen Grund dafür, warum der Bobsport bei euch im FES auch so eine große Bedeutung hat?
Da gab es einfach Mitte der 90er Jahre den Impuls bei Raimund Bethke damals, Cheftrainer, der mitbekommen hat, also halt diese Privatisierung, die halt vorgenommen wurden im Rahmen der Änderung des Systems in der ehemaligen DDR, die dazu führten, dass die Dresdner halt ihre Bobs international verkaufen mussten. Da kam der eben ins FES und hat gesagt, also ihr müsstet mal langfristig euch mit Bobsport auseinandersetzen. Und es hat dann ehrlich gesagt auch ungefähr 10 Jahre gedauert, vom Start bis zur ersten Olympiamedaille, weil es eben wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Es hat lange gedauert. Das sind dann Entscheidungen einzelner oder auch Zufälle sozusagen. Das weiß man gar nicht, wie man sagen soll. Das ist so ein Thema, was mich oft beschäftigt. Es gibt in Deutschland gibt's keine klare Strategie für den Hochleistungssport. Also wir bewegen uns so begeistert durch die Sportarten. Es wird, wie ich finde, auch gut Geld bereitgestellt. Es sind so mittlerweile über 300 Millionen Euro im Hochleistungssport. Da sind auch ein Teil der Zahlung nicht mit drin. Also die Gelder, wenn also die Leute von der Bundespolizei oder von der Bundeswehr ihr monatliches Salär bekommen, weil sie eben Soldaten sind. Und wir haben aber eigentlich kein festes System, was uns sagt, und deswegen beschäftigen wir uns mehr mit der einen Sportart und weniger mit der anderen. Ja, es gibt zwar dieses Potter-System, was sich da versucht, so ein bisschen mit Potenzialen und erreichten Leistungen auseinanderzusetzen, aber das greift für mich deutlich zu kurz. Also ich würde da noch ganz andere Fragen stellen, wenn man sich überlegt, macht man das eine oder das andere.
Aber ist die Arbeit im Bobsport nicht auch irgendwann endlich?
Naja, das ist, da sage ich ganz einfach immer zu Leuten, die diese Frage stellen, auch in Bezug auf Sportgeräte allgemein. Wenn du dir ein neues Auto holst, da sagst du ja auch nicht zu dem Verkäufer, also geben Sie mir einfach das letzte Modell, das ist die Entwicklung des neuen, also was alles Tolles in dem neuen drin ist, brauche ich also nicht, ist mir egal. Nee, man will natürlich auch die Entwicklung mitnehmen, und es ist so, die Entwicklung, die endet nie. Also das ist Fakt, also die Werkzeuge, die wir zur Verfügung haben, und im Zweifelsfall sind es Computerprogramme, Hardware in der Entwicklung, wo die Leistungsfähigkeit steigt und wo wir dadurch die Möglichkeit haben, bessere Ergebnisse als vorher zu erzielen. Und es ist schon fantastisch, was man also so auf Entwicklungswegen jetzt da als Möglichkeiten hat, die wir früher nie hatten. Also früher sind wir mit 3:1:1 Modellen zum Windkanal von BMW gefahren und haben sozusagen inständig gehofft, dass eins dieser drei Kisten schneller ist als der letzte. Heute wissen wir eigentlich, um wie viel der Bob, der in Cortina fahren wird, besser ist als der, der in Peking gefahren ist. Mhm. Das sind wir heute schon. Und es ist irgendwie
steht
krass.
Steht der Bob für die Olympischen Winterspiele schon?
Also Freunde des Bobsports müssen sich, glaube ich, keine Sorgen machen.
Da kann man ja schon allgemein sagen, da sind wir in Deutschland ja schon sehr glücklich darüber, dass es im Bobsport so läuft. Es ist ja schon so, dass der deutsche Sport international extrem erfolgreich ist, Jahr für Jahr. Wie groß ist euer Anteil an diesen Erfolgen?
Der ist groß. In den Sportarten, wo wir dabei sind, ist der Anteil groß. Aufs einzelne Rennen bezogen haben wir immer so ein Beispiel, dass wir sagen, wenn zwei Sportler oder Sportlerinnen aufs Ziel zusausen, haben gleich gut trainiert, gleich gut gefrühstückt, Medizin passt, sind beide gesund, dann gewinnt derjenige, der das bessere Sportgerät hat, wenn das Rennen eng ist. Und es kann auch, muss man klar sagen, ist natürlich auch für Teile unserer sportlichen Gegner auch frustrierend. Ja. Ja, also wir tauschen uns ja mit denen auch aus. Ja, die sagen auch uns auch wirklich ins Gesicht sozusagen, wenn gleich auch mit einer gewissen Hochachtung, dass sie aber sagen, es nervt uns total. Ja, wir kämpfen, machen, tun, bilden die Athletik aus und dann treffen wir auf eure Geräte und dann kriegen wir die Rückstände zehntelweise. Mhm. Das ist nicht lustig. Ja, also das ist auch irgendwo ein Problem, was natürlich Berücksichtigung findet. Man versucht, Reglements zu ändern. Und zwar allein für unsere oder gegen unsere Sportgeräte, wo man einfach nur guckt, was hat so ein, in dem Fall auch wieder Bob, was hat der für ein Feature, was kein anderer Bob hat, und das verbieten wir einfach. Also nicht, weil es teuer ist oder weil es, keine Ahnung, weil es eine Unsicherheit darstellt, sondern einfach, weil nur der deutsche Bobsportler das hat und deswegen wird es verboten und wir müssen dann halt nachsteuern. Das ist jetzt kein Problem, aber es ist unsportlich.
Aber der Bobsport ist ja vielleicht mehr oder weniger jetzt so einen großen Teil auch von eurem Aushängeschild, wenn man die Erfolge anguckt. Gibt es auch so eine Sportart bei euch, wo es irgendwie so gar nicht läuft, wo du gerade auch gesagt hast, da kommen dann Leute auf uns zu und sagen, hey, so, das ist einfach nicht gut, was ihr macht. Wir brauchen da irgendwie was anderes. Gibt es da eine Sportart, wo ihr schon Jahre an Arbeit reingesteckt habt, wo aber wirklich nichts erfolgsmäßig rumkommt?
Man hat immer wieder Hochs und Tiefs. Ja, es ist so ein bisschen so eine Sinuskurve oft. Aber nein, also würden wir auch in der Tat, also wenn wir über Jahre hinweg eine Sportart hätten, die nicht aus der Kanne kommt, dann würden wir auch mit den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung und Sport reden und sagen, also bitte, das können andere besser, lasst uns da bitte raus.
Dann ist noch ein ganz wichtiges Thema, was du auch schon ein bisschen angesprochen hast, die Zusammenarbeit mit der Politik, wo wir jetzt noch ein bisschen drüber sprechen wollen. Wie läuft denn so die Zusammenarbeit mit der Politik, insbesondere jetzt auch mit dem Bundesministerium, so genau ab? Also wie oft seid ihr auch so im Austausch?
Dadurch, dass wir unsere Mittel vom BMI erhalten, gibt es da einen relativ festgezogenen Prozess, wie wir also sogenannte Projektbeschreibungen anfertigen. Das führen die Projektleiter und Projektleiterinnen im Sommersport jetzt gerade aus für den Weg nach L.A. Es wird also beschrieben, was man machen will. Also auch sozusagen der Geldgeber kriegt schwarz auf weiß, was er für sein Geld bekommen soll. Könnte ja auch es muss ja nicht immer ein Erfolg sein, aber in der Regel, was er bekommen wird. Und diese Dinge werden dann über das Bundesinstitut für Sportwissenschaft in Köln, die sind also dem BMI so nachgeordnet. Die gucken sich das nochmal bezüglich der wissenschaftlichen Sinnhaftigkeit an. Und dann wird so ein Projekt genehmigt. Und man weiß dann also, man kennt zumindest eine theoretische Zahl, die man die nächsten Jahre für diese Sportart bekommen wird. Theoretisch muss man deswegen sagen, wir leben ja Gott sei Dank in einer Demokratie, da legt das Parlament in jedem Jahr den Haushalt fest. Also diese Zahl setzt voraus, dass die Zahlen, die man erwartet, auch kommen. Ich vorhin schon mal ausgeführt habe, gibt es da auch mal ein paar Situationen, die ein bisschen hektisch wären, wo man Sorge hat, dass die Zahlen sich verändern, dann müssten sich auch die technischen Inhalte der Projekte ändern. Also man kann die nicht mit deutlich weniger Geld durchführen, sondern dann müsste man drüber reden, was man nicht mehr macht. Aber gut, genau, also dieser Prozess, der also die Arbeit, die wir zu leisten haben, fixiert. Und dann ist es so, im Regierungsentwurf schreibt dann wiederum unser Ministerium, also das BMI, rein, wie viel Geld möchte man für das FES im nächsten Jahr bekommen. Dieser Entwurf bleibt dann, wie er ist. Oder wir können im Vorfeld vielleicht schon mal noch ein bisschen Einfluss nehmen durch Diskussion. Und der geht dann eben in die Regierung, dann beschließt die Regierung. Und dann geht dieses Papier in den Bundestag und wird beschlossen. Und sozusagen bis zur sogenannten Bereinigungssitzung, die ist ja diesmal ausgefallen, die wäre am 14. November gewesen, hat man also die Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen und eventuell auf geeignete Art und Weise zu erklären, warum die eine oder andere Geschichte vielleicht doch sinnvoll wäre zu finanzieren oder eben doch nicht.
Ist die Förderung deiner Meinung nach ausreichend?
Von mir würde ein klares Ja kommen. Ich bin persönlich der Meinung, wir gönnen uns Prozesse und Einrichtungen, die man bei der Erringung der Goldmedaille nicht braucht. Und insofern, ich habe so eine Folie, da habe ich so das FES mal in die Mitte gesetzt und habe die Einrichtungen, mit denen wir arbeiten, drumherum also angeordnet, damit man einfach mal sieht, was das für ein wilder Kosmos ist, wie wenig zentralisiert er ist, was ja in einem föderalen System auch seine Berechtigung hat, ist jetzt also auch klar. Also ich will jetzt keine Diktatur einführen, sondern wen braucht man wirklich in dem Prozess? Und da ist mein Satz immer, wenn man einem Sportdirektor einen roten und einen blauen Edding in die Hand drücken würde und er möge die Einrichtungen einkreisen, die sie für Gold brauchen und die mit Rot wegstreichen, die sie nicht brauchen, dann wäre diese Folie deutlich leerer. Und insofern wäre auch wieder Geld verfügbar, was man heute nicht direkt im System ausgeben kann, sondern in diesen komplizierten Prozessen und Einrichtungen, die man vielleicht nicht braucht, ausgibt.
Können wir vielleicht ganz kurz noch den Unterschied zwischen FES und IAT ansprechen? Weil das IAT ist ja auch ein staatlich finanziertes Sportinstitut. Wo unterscheidet ihr euch da?
Da gibt es eine ganz, ganz klare Schnittstelle. Also so wie wir wir sagen immer, wir machen die Hardware und die Leipziger machen die Software. Soll heißen, die Leipziger sorgen für die entsprechenden Trainingspläne, damit Sportlerinnen und Sportler wissen, wie sie ihre eigene Leistungsfähigkeit entsprechend erhöhen können. Sie betreuen die in Teilen in Leipzig oder auch an den Rennstrecken der Welt. Also man trifft da halt die Kolleginnen und Kollegen auch. Insofern ist es ein wirklich tolles System, weil es ist ein sehr, sehr geschlossener Kosmos. Der muss auch geschlossen sein, weil man kann sich vorstellen, wenn wir Erfolg haben, haben andere natürlich Interesse an dem Wissen. Und das ist auch so ein Prozess zwischen, also den wir jetzt auch anstreben. Marc-Oliver Löw, der Direktor des IAT in Leipzig, nimmt da auch eine sehr selbstkritische Position ein und mit dem können wir uns wirklich auch wirklich deutlich, also eher in unsere Richtung, wir in die Richtung des IATs, uns auch gegenseitig inspirieren zu Dingen, wo wir sagen, hey, das können wir noch zusammen noch besser lösen als in der Vergangenheit. Aber das ist halt wichtig, dass man da also nicht in irgendwie finanzieller Konkurrenz steht oder so, sondern es ist einfach klar, sind zwei wichtige Unternehmen insgesamt im deutschen Hochleistungssport. Und wenn da jeder seine Arbeit macht, entsteht da auch ein Grad, wie sagt man, an Freude und Spaß für die Gesellschaft, den ich zum Beispiel persönlich auch extrem wichtig finde. Also erinnere an der Stelle immer gerne dran, dass es Parteien gibt, die leben von schlechter Laune. Und wenn man das nicht möchte, dann wollen wir doch bitte gemeinsam gute Laune erzeugen und stolz auf die Leistung unseres Landes. Und da gehört eben leistungsfähiger Hochleistungssport auch dazu.
Aber summa summarum kann man ja schon sagen, wenn sich eine Sportart weiterentwickeln möchte, beziehungsweise auch international erfolgreich bleiben möchte, ist eigentlich eine Symbiose aus FES und IAT am besten, oder?
Also wenn wir die Spitze der Welt an der Stelle darstellen, dann ist es auf jeden Fall, weil wenn wir zusammen, weil wir oder IAT gerade nicht an der Stelle Weltspitze repräsentiert, dann macht natürlich auch ist keine Garantie. Mhm. Also das würde ich einfach der Einschränkung halbweise sagen. Und deswegen sagen wir auch, wir machen keine Sachen, wo wir wissen, dass andere die besser können. Dann empfehlen wir wirklich dem Spitzenverband, hier ist eine, ruf mal da an, die können es besser.
Also, okay, ein weiterer Punkt ist ja sicherlich aber auch, dass ihr schauen müsst, was die internationale Konkurrenz macht. Weil ich meine, wenn wir jetzt die Olympischen Spiele 2024 in Paris nehmen, war es ja schon sehr auffällig, dass gerade auch Frankreich sehr viele Medaillen geholt hat und ich glaube schon überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat, würde ich mal sagen. Glaubst du, es hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass da eben auch gut geforscht wurde und man gesagt hat, hey, wir stecken da jetzt nochmal ein bisschen mehr rein, weil es eben auch bei uns im eigenen Land ist? Also bekommt ihr da auch von der Konkurrenz auch so ein bisschen was mit, wie es bei denen abläuft?
Vor 4 Jahren oder so war eine Delegation vom INSEP, so eine Hochleistungssporteinrichtung in Frankreich, die waren bei uns in Berlin und wollten einfach mal reden. Und man hatte so das Gefühl, dass die nicht so richtig wussten, wohin mit ihrem Geld. Also die hätten sicherlich gerne was von uns bekommen, aber geht natürlich nicht. Aber das ist völlig, steht völlig außer Frage. Das zeigen auch die Statistiken, die in der Regel beim IAT angefertigt werden. Also wie stellt sich die Welt im Sport auf? Also welche Sportarten werden gepusht? Welche Summen werden in den Sport hineingesteckt? Also da ist ganz klar und auch ganz wenig überraschend, dass jemand, der Ausrichter der Olympischen Spiele ist, dass er einen unglaublichen Sprung macht. Das gilt für die Japaner, das gilt für die Engländer. Damals 2012 war sicherlich das konsequenteste Beispiel. Und wir haben, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, wie viel, also nach LA ist ja vor den nächsten Spielen, also Brisbane steht dann auf dem Programm. Also da steckt die Regierung Geld rein in dieses Projekt, was wirklich atemberaubend ist. Also insofern, das ist völlig klar, was da passiert an der Stelle. Und ja, da müssen wir uns als Deutsche einfach überlegen, was ist uns wert? Wollen wir das auch, wollen wir dagegen halten? Also wenn wir Auswärtsspiele haben oder eben auch die ganze Fragestellung, wollen wir Olympische Spiele in Deutschland, die immer wieder diskutiert wird.
Würdest du es feiern?
Also aus meiner Funktion im FES heraus würde ich es sehr begrüßen. Aber ich würde doch einfach als Sportfan begrüßen. Ist doch gar keine Frage. Also wenn ich mir vorstelle, Berlin spielt mit Sicherheit ja noch Rolle. Also es gibt zwar auch andere Ideen, aber man muss sich ja überlegen, wenn man Erfolg haben will, wen man eigentlich verkauft nach außen. Ich glaube, es wäre toll für uns alle und auch die ganzen Fragestellungen der Gesundheitspolitik, welche Rolle spielt Sport bei der ständig dicker werdenden Bevölkerung und. Also gibt es 1000 Fragestellungen, die wichtig sind, oder? Fällt der Schulunterricht weiterhin aus im Sport oder wie machen wir es?
Jetzt wollen wir zum Abschluss nochmal ein wenig mehr auf dich persönlich blicken. Da haben wir noch ein paar schöne Fragen vorbereitet. Also jetzt weg vom Experten und einfach nur hin zum Podcast-Gast. Michael, du arbeitest mit so vielen Sportarten zusammen. Hast du selbst eine Lieblingssportart, entweder zum Zuschauen oder auch zum Mitmachen?
Also ich selber mache viel Sport, wenngleich untalentiert. Aber da geht es einfach über Triathlon, Marathon, Kampfsport. Und ansonsten als meine Psyche halte ich in Ordnung auf der Waldseite vom 1. FC Union Berlin.
Sehr schön. Eiserne Union.
Genau, niemals vergessen.
Wenn du ein Sportgerät vom FES für den Alltag entwickeln könntest, sei es für die Küche, fürs Büro oder für den Garten. Fällt dir da was ein?
Ja, ja. Also genau, in der Sportanlage, die ich noch mache, ist, also ich weiß gar nicht, ob es unter Sport läuft, also ist sozusagen mit Rucksack wandern von A nach B und sehr lange und alles, was man braucht, habe ich dabei. Genau. Leichtes Equipment, das könnte ein Zeltgestänge sein oder das könnte der Rucksack an sich sein oder ein leichter Hocker.
Und jetzt zum Abschluss hast du noch einen Wunsch frei. Wenn du dir eine Superkraft als Ingenieur aussuchen könntest, um die Sportgeräteentwicklung voranzutreiben, welche wäre es?
Wenn wir die CFD, also die Strömungsberechnung im Computer machen, egal ob Luft oder Wasser, da gibt es im Post-Processing dann so bunte Bilder, ja, wo man sieht, wo irgendwie der Wind oder das Wasser Kapriolen schlägt und man weiß, ach, guck mal, da können wir was machen. Das, wenn es eine Brille gäbe, die man sich aufsetzt und man, oder sogar ohne Brille, wenn es eine Superkraft ist, kann ich es ja allein. Also ich stehe praktisch an einer Radrennbahn und sehe, was bei den Körpern und den Geräten los ist. Einfach optisch.
Ja, Michael, wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich glaube, wir haben jetzt schon einige Punkte angerissen und auch sehr vertieft zum Teil auch über spezielle Bereiche geredet. Ich würde auf jeden Fall mal festhalten, so German Engineering at its best beim FES. Das ist echt schön zu sehen, dass sich da auch so eine sportbegeisterte Truppe an Ingenieuren und auch anderen Mitarbeitern zusammengefunden hat und ihr da wirklich auch meines Erachtens sehr harmonisch und erfolgreich zusammenarbeitet. Wir hoffen, dass es natürlich auch so weitergeht und vielleicht nicht nur im Bobsport so dieser Erfolg kontinuierlich weitergeht, sondern natürlich auch in vielen anderen Sportbereichen und das natürlich auch gerade jetzt wie zum Beispiel im Bereich des Schwimmens, dass da auch nochmal so spannende neue Projekte auf euch zukommen. Da drücken wir natürlich ganz fest die Daumen und verfolgen die Entwicklung des FES gerne weiter. Also es war ein sehr, sehr spannender Einblick, den du uns heute gegeben hast und dafür möchten wir uns auf jeden Fall recht herzlich bedanken und wir möchten uns natürlich auch bei unseren Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei der neuen Special-Folge am Start wart. Und ja, Michael, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Also nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was der Sport für dich bedeutet. Hinterlasse deine Message, die Bühne gehört dir.
Was ich mir wünsche, ist, dass die Leute, die aktuell im deutschen Sport, im Leistungssport unterwegs sind, dass wir gemeinsam die Kraft finden, das dort vorhandene Geld wirklich für den maximalen Spaß all derer einzusetzen, die von uns Gold erwarten. Dass uns das gelingt in einer ordentlichen Art und Weise und unter Erhaltung des Spaßes auch unbedingt. Das Ganze muss auch Spaß machen, sonst wird es nicht erfolgreich sein. Und das wäre mir also wirklich wichtig. Und da habe ich aber aktuell das Gefühl, dass es an der einen oder anderen Stelle schon in die richtige Richtung geht. Und ich hoffe, dass wir auch gemeinsam die Kraft haben, das immer wieder anzusprechen. Ich habe mir heute bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle den Mund verbrannt, aber das gönne ich mir dann gerne und freue mich auf die positiven Effekte, die hoffentlich dabei rauskommen. Und ich sage natürlich Danke an euch beide, die ihr mich eingeladen habt, als Vertreter des FES sich zu äußern und auch den Leuten an den Geräten, die Nerven hatten, sich das bis zum Ende anzuhören. Ich hoffe, es hatten alle Spaß und das Interesse am FES ist weiterhin geweckt.